Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de. Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung.
Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
Dr. Daniel Nummer.
Alter?
Jetzt muss ich überlegen, 44.
Ja, bist nicht alleine. Das sage ich jedes Mal auch an dieser Stelle. Alle überlegen. Ich weiß gar nicht, warum das so ist mit dem Alter, aber es ist wahrscheinlich, weil die Zahl nicht mit dem Gefühl übereinstimmt.
Das sowieso und gleichzeitig werde ich auch wirklich sehr selten gefragt.
Stimmt. Geburtsort?
Trier.
Beruf?
Biologe, Biochemiker und mittlerweile Unternehmer.
Hast du Hobbys und wenn ja, welche?
Hobbys sind Schwimmen, Basketball und Malerei.
Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
Eigentlich nicht, beziehungsweise es gibt viele, die ich immer gerne wieder situativ anpasse.
Was ja auch richtig ist, ne? Das Leben ist ja nicht irgendwie so ein Spruch zu pressen. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich?
Kreativ, ausdauernd, interessiert, neugierig.
Okay, das sind gute Attribute, oder?
Ja, also in den meisten Lebenslagen könnte man sagen, sie sind positiv, aber wie das halt immer so ist mit Stärken, die sind auch gleichzeitig die Schwächen.
Ja, ist tatsächlich so. Dr. Daniel Nummer, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Dr. Daniel Nummer ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Erzähl mir was über Trier.
Ja, Trier ist sozusagen alte Heimat. Für mich immer dann, wenn ich mal wieder Familie besuche, eine sehr angenehme Zeit, die ich da verbringen kann, weil man natürlich wahnsinnig viele Kindheitserinnerungen an den Ort hat und an die einzelnen Straßen und an viele Situationen, die man mit anderen gelebt und erlebt hat.
Also Trier war der Punkt deiner Kindheit, wo sich im Prinzip alles abgespielt hat?
Genau, Trier war der Punkt an der Mosel, an dem sich vieles abgespielt hat. Vielleicht nicht alles. Mit Trier habe ich natürlich ganz viele positive Erinnerungen und freue mich jedes Mal wieder da zu sein, die Porta Nigra zu sehen und andere tolle Bauwerke, die es gibt. Ja, mittlerweile aber nicht mehr Trier. Jetzt ist die Wahlheimat tatsächlich Mainz.
Okay, ich glaube, auch gut, ne?
Ja, ich würde sogar ein bisschen überspitzen und sagen, das ist nicht auch gut, sondern das ist wirklich die Wahlheimat. Ich hatte verschiedene Stationen im Leben, auch im Ausland und Mainz, da ist mein Herz einfach hängen geblieben, was weniger mit den Gebäuden der Stadt zu tun hat, sondern vielmehr mit den Menschen und der Mentalität, die hier gelebt wird.
Naja, das ist ja definitiv so. Ich habe so in meiner Facebook-Line habe ich so jemanden, der immer die Plätze in Mainz fotografiert, und zwar er fotografiert sie so, wie sie wirklich sind, also nicht auf schön, sondern tatsächlich den Asphaltplatz, wo dann irgendwie noch so eine Müllecke ist. Der Mainzer verherrlicht halt seine Stadt schon, und es gibt aber trotzdem noch viel zu tun.
Es gibt eine Menge zu tun, aber dennoch finde ich einen gesunden Grad von Lokalpatriotismus immer sehr angenehm.
Also aber Trier war Schule, all das, was dazugehört ist, hat in Trier stattgefunden.
Genau, dann als es dann Richtung Studium ging, da habe ich natürlich einerseits Eltern und Stadt verlassen. Damals fing das Studium für mich dann in Mainz an. Das war genial, denn es war 200 Kilometer von zu Hause weg, gleichzeitig aber nah genug, um dann vielleicht doch mal die ein oder andere Wäschetrommel wieder zurückzunehmen und Mama zu bitten, da zu unterstützen.
Also für die wichtigen Dinge nah genug, und ja, aber die Eltern waren weit genug weg.
Ja, genau.
Ja, das ist schon schön. Einen Schritt nochmal zurück, Schule. Warst du ein guter Schüler?
Durchschnittlich.
Also ich meine, es führte ja zu einem guten Ergebnis, ja. Das weiß ich jetzt schon.
Ja, also es führte alles zum guten Ergebnis, Gott sei Dank. Manchmal konnte man sich dann nicht immer so sicher sein, aber das war mir immer wichtig, die Dinge, die mich auch wirklich interessiert haben, zu verfolgen und die dann auch mit aller Energie, und das ist natürlich in einem Schulsystem oder Bildungssystem, so wie wir es gewohnt sind, nicht immer gerade das, was da von Lehrern und Personal gerne gesehen wird. Ja, gleichzeitig war es halt so, dass man früh schon von den Eltern geprägt war, eigene Meinungen zu bilden und die auch zu leben. Und das ist natürlich auch immer polarisierend.
Wollte ich sagen, in der Schule nicht einfach. Also ich erinnere mich immer, dass es bei mir irgendwann so einen Klick gemacht hat und ab dem Zeitpunkt kam ich gut durch das System. Aber, also jetzt gerade, wenn du so Deutsch und Argumentation und sowas, ich habe aber nicht mehr meine Meinung vertreten, sondern ich habe tatsächlich dem Lehrer nach dem Mund geredet. Und das ist etwas, wo ich mich heute eigentlich drüber ärgere. Aber ab dem Moment lief es einfach.
Hm. Ja.
Aber ja. Es ist ja nicht der Sinn der Sache, ne?
Es ist zumindest für meine Interpretation nicht der Sinn der Sache und es würde auch außerhalb der Schule dem einen oder anderen gut tun, sich Gedanken zu machen dazu, ob man das eigene Leben lebt oder ob man eher nach dem Geschmack anderer lebt und ob man das wirklich will oder ob man da nicht viel, viel eher mal Situationen findet, wo man auch Dinge anpassen kann.
Nee, wir reden ja nachher viel auch über das Unternehmerische und tatsächlich bin ja auch selbstständig und schon lange. Der Widerspruch ist eigentlich das Ding, was zum Erfolg führt, wenn nämlich jemand dir die Einwände, warum irgendetwas vielleicht nicht funktionieren kann, zeigt und du sie wegargumentieren musst. Das sind oft eigentlich die Momente, die Erfolg bringen dann und nicht das, wo alle Leute sagen, ja, das geht, mach mal.
Genau, also ich glaube, bei der Lösungsfindung, egal in welchem Bereich, ob das im privaten oder auch im beruflichen ist, geht es immer darum, klug abzuwägen in meinen Augen, also sozusagen das Umfeld auch wahrzunehmen, in dem ich mich bewege, die Anforderungen zu erkennen. Und dann geht es natürlich auch um Reibung.
Ja, also, wir müssen ja nicht recht haben, aber sich damit auseinanderzusetzen mit den Einwänden, das ist nie verkehrt, auch wenn es einmal persönlich trifft.
Und das macht uns auch alle besser. Also ich habe immer wieder erlebt, dass diese Diskussionen, Debatten, die man führt, natürlich auch neue Perspektiven für mich selbst ergeben haben. Und ja, richtig gut ist man, glaube ich, dann, wenn man die Möglichkeit hat, auch andere Meinungen bis zu Ende zu hören und dann eben auch Rückschlüsse zu ziehen auf Basis nicht der eigenen, sondern auch der allgemeinen Meinung.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Daniel Nummer. Über sein Biologiestudium habe ich schon mit ihm gesprochen. Dr. Daniel Nummer ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
So, ich habe nicht studiert, aber ich habe so ein Ehrenamt, das mich regelmäßig auf den Campus führt. Und heute schaue ich immer mit Bedauern, dass ich sage, ich hätte, glaube ich, gerne studiert, weil wenn jetzt nicht gerade Corona ist, ist da ja ein toller Spirit und irgendwie da geht echt was von aus, von diesem Platz und den vielen jungen Menschen. Das heißt, ich glaube, Mainz ist ein toller Platz, um zu studieren, oder?
Fantastisch.
Ja.
Ich habe das wahnsinnig genossen. Ich habe zwar nicht das ganze Studium in Mainz verbracht, sondern war dann hin und wieder mal Nestpflücke sozusagen. Aber gerade in Mainz, also diese Campus-Universität, wo dann wirklich alles zusammen auf einem Campus oder der größte Teil auf einem Campus stattfindet, war eine sehr angenehme Atmosphäre und habe ich sehr genossen. Im Übrigen auch nicht nur ich, sondern viele andere, die dann sozusagen nach dem Studium, die es dann in die Welt verschlagen hat. Und mittlerweile sind, glaube ich, ziemlich viele von denen wieder zurück. Und zwar natürlich in Mainz.
Naja, je weiter man wegkommt, umso mehr weiß man eigentlich zu schätzen, was man zu Hause hat. Ne? Das ist, gehört
korrekt,
auch dazu.
Ja, ja.
Das ist. Du hast jetzt gesagt, noch woanders studiert oder wahrscheinlich Auslandssemester oder was hast du gemacht? Oder
genau, also ich war auch längere Zeit in den USA und in England und habe da im Fachbereich Biologie meine Lehren gezogen und als ich festgestellt habe, dass selbst diese acht doch so renommierten Universitäten wie Berkeley oder auch Cambridge nur mit Wasser kochen, war mir klar, okay, ich kann auch wieder in Deutschland meine Zukunft suchen.
Sie kochen alle nur mit Wasser, egal in welcher Branche, egal in welchem Bereich. Es ist tatsächlich
so. Das heißt natürlich nicht, dass es soll jetzt keinen negativen Geschmack ergeben, aber es ist tatsächlich so, dass man natürlich mit einer hohen Erwartungshaltung an solche Hochschulen kommt, denn sie haben ja wirklich einen internationalen Ruf. Man merkt dann aber dennoch, dass natürlich immer wieder die Welt individuell zu sehen ist. Das heißt, in jedem Fachbereich mit dem jeweiligen Professor oder Ansprechpartner, den man da findet. Und eigentlich machen die Menschen dann den Unterschied und nicht das Haus mit dem Namen.
Genau, das ist, glaube ich, aber in allen Bereichen so. Das ist so auch meine Erfahrung, dass tatsächlich, was weiß ich, du hast dich gut versichert gefühlt und dann ist dein Sachbearbeiter weg und ab diesem Moment möchtest du auch gerne die Versicherung wechseln.
Ja, genau, also es ist so, wie man könnte sagen, wie im realen Leben.
Ja.
Es kommt immer darauf an, mit wem man sich umgibt und wie gut dann tatsächlich die Kommunikation, die Interaktion läuft, also ob man sich verträgt und gleiche Interessen verfolgt. Und das ist eigentlich immer das Wichtigste.
Definitiv. Wo warst du in den USA?
Hauptsächlich in Kalifornien, genauer gesagt Berkeley, dann also San Francisco.
Okay.
Und es war natürlich ein schöner Fleck Erde.
Also definitiv.
Also wenn man da in den Campus reinkommt und da stehen Palmen vorm Eingang, dann ist das natürlich für den Trierer Bub erstmal was komplett anderes.
Ja, das ist schon, ich finde, das Lebensgefühl ist halt witzigerweise irgendwie ein anderes. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber gerade in Kalifornien irgendwie fand ich einen guten Geist im ganzen Land eigentlich sogar.
Das habe ich sehr genossen. Also ich bin jetzt nicht unbedingt der Wintermensch. Ich genieße es schon, wenn die Sonne scheint und der Himmel blau ist. Und von daher waren das ideale Bedingungen, um sich von der Leere auch abzulenken.
Okay, und dann noch England?
Genau, England war
anderes Klima.
Ein leicht anderes Klima, ja genau. Aber auch eine wahnsinnig interessante Erfahrung, weil man einfach über die Strecken dann, egal ob es jetzt USA, England oder andere Länder sind, eine ganze Menge lernt von den lokalen Eigenheiten und man kann dann sehr gut auch wahrnehmen, was von dem nehme ich gerne mit, wieder zurück und was lasse ich auch lieber da. Das heißt, es bereichert einen.
Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Daniel Nummer. Dr. Daniel Nummer ist hier zu Gast bei Antenne Mainz, Biologiestudium. Und dann kam was beruflich?
In der Tat war immer so der Grundsatz, was mich interessiert, ist tatsächlich eine Neugier für die Umwelt, für Menschen, für alles, was lebt. Das heißt, ich war als kleiner Bub schon interessiert daran zu verstehen, warum eine Biene in Kolumbien größer ist als hier in Deutschland und warum die überhaupt nicht größer werden hier. Das heißt also, es war immer ein grundsätzliches Interesse da zu verstehen, warum Leben funktioniert und wie es funktioniert. Und das war eigentlich so der Kerntreiber damals für die Entscheidung Biologie. Und das war sehr früh. Also ich glaube, mir war schon in der 4., 5. Klasse klar, dass ich Biologe werden will.
Du darfst mir solche Bilder nicht hinwerfen, weil ich jetzt arbeite daran, warum wird die Biene dort größer und bei uns nicht. Kannst du das kurz beantworten? Sonst kann ich mich nicht mehr auf das weitere Gespräch konzentrieren. Ja.
Also es geht natürlich um die Atmung, in dem Fall um die Tracheen bei Insekten. Das heißt, die nehmen natürlich die Außenluft über die Tracheen auf. Da die Luftfeuchtigkeit dort in Kolumbien beispielsweise sehr, sehr hoch ist im Vergleich zu Deutschland, funktioniert die Atmung vereinfacht gesagt besser und dementsprechend kann der Organismus auch größer werden.
Wow. Okay, jetzt bin ich glücklich. Das heißt, Mainz dann aber das Studium beendet, oder?
Ja, genau. Also damals gab es die sogenannten ECTS-Punkte, die es ja immer noch gibt. Und die wurden aber damals just erst eingeführt. Es gab also deutliche Vorteile, wenn man das Studium dort beendet, wo man es auch angefangen hat. Dann hatte man nicht so viel zu tun mit Punkte überschreiben auf andere Fächer oder Kurse.
Okay, nach dem Studium, was hast du gemacht?
Nach dem Studium habe ich die Wehrpflicht absolviert.
Das hat man schon verdrängt, ne?
Ja, das ist allerdings.
Ja. Ich bin entsetzt. Ich lese gerade immer, dass so viele Menschen das zurückfordern und ich bin gar nicht der Meinung. Also ich stelle das immer wieder fest. Ich glaube, es ist gut, dass es abgeschafft wurde oder es ist ja nur stillgelegt, weil ich weiß es gar nicht. Ich kenne nicht so viele, die richtig gute Erfahrungen damit gemacht haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Ich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht. Also es gab ganz im Gegenteil, es gab viele Momente, viele Tage, wo man ein Gemeinschaftsgefühl in dieser Gruppe entwickelt, unabhängig davon, aus welcher sozialen Schicht die Menschen kommen, wie groß, wie klein oder wie bunt sie sind, weil man ein gemeinsames Ziel verfolgt hat und das ziemlich klar. Und insofern waren da auch viele soziale Momente, an die ich gerne zurückdenke, weil das man nennt das ja so schön Kameradschaft. Aber was eigentlich, denke ich, in vielen Momenten spürbar war, ist, dass man sehr, sehr viel stärker ist zusammen als alleine. Vor allen Dingen dann, wenn klar ist, wo man eigentlich hin will. Und das habe ich da sehr genossen.
Wobei ich glaube, man kann es anders erreichen. Ich glaube, solche Geschichten kann man tatsächlich gesellschaftlich anders erreichen.
Absolut. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man grundsätzlich eine militärische Ausbildung genießen muss, damit man solche Fähigkeiten oder
Also das ist mein Punkt. Also ich glaube, der Weg führt nicht darüber, sondern das könnte man, wenn man es wollte, anders erreichen.
Und das sind einfach Tage oder Beispiele, die man für sich selbst in seinem eigenen Leben heranziehen kann und Erfahrungen aufbauen kann. Und davon hoffentlich dann in Zukunft profitiert. Ja, das war die Zeit der Bundeswehr.
Okay, noch ganz kurz, was hast du gemacht bei der Bundeswehr?
Das war Artillerie, genauer gesagt Vermesser. Okay. Das sind die Jungs und Mädels, die sozusagen in einem Ernstfall wahrscheinlich irgendwo feindliche Stationen ausmessen und dann die Koordinaten übermitteln an andere Einheiten, die dann fürs Schießen zuständig sind.
Wahrscheinlich heute schon furchtbar überholt.
Ich glaube, dass ganz viele über
Satellitentechnik gehen.
Ja, genau. Also ich glaube, dass da auch schon damals ganz viel über Drohnen funktioniert hat und jetzt wahrscheinlich, also ich bin da thematisch mittlerweile lange abgehängt, aber ich denke, dass das mittlerweile etwas komfortabler funktioniert als das, was wir da damals gemacht haben.
Ja, ich glaube, das ist auch der Grund, ich glaube, das ist der Punkt, warum das auch nicht mehr so ist wie früher, weil das ist alles viel professioneller geworden und du brauchst auch da ganz andere Fachleute als Wehrpflichtige.
Ja, die Zeiten ändern sich und wir ändern uns in ihnen. Ja. Und das spürt man auch natürlich letzten Endes auf dem Arbeitsmarkt, dass da ganz neue Qualifikationen
sind. Aber den Punkt mit der Kameradschaft, den gebe ich dir. Ich glaube, da müssen wir uns gesellschaftlich was überlegen, weil das ist etwas, wo ich sage, da fehlt es uns an vielen Stellen, wo wir eigentlich tatsächlich viel solidarischer miteinander sein müssten, hat letztendlich auch das letzte Jahr gezeigt.
Sehr richtig und ich glaube, es gibt Gott sei Dank für die Möglichkeit haben, wann auch immer im Ausland mal unterwegs zu sein, vielleicht nicht in den typischen Urlaubsländern, sondern vielleicht auch mal woanders, die bekommen mit, dass es tatsächlich andere gesellschaftliche Strukturen gibt, die genau das unterstützen, dass Menschen Gewinn nicht danach definieren, wie viel Umsatz sie haben, sondern Gewinn heißt auch, erfolgreich miteinander umzugehen, Vertrauen zu haben, Vertrauen zu schenken. Also ganz viele Facetten, die vielleicht in der einen oder anderen Situation hier in Deutschland schon ein Stück weit überholt sind.
Naja, und starke Verbindungen, starke Netzwerke können dich auch durch die Krise bringen.
Es gibt mir mehr Sicherheit, definitiv. Und was brauchen Menschen in der Krise? Natürlich schon seit dem Tag, als wir aus der Höhle rausgegangen sind, wussten wir, es könnte gefährlich draußen sein, weil der Säbelzahntiger da rumläuft. Und da ist ein ständiges Abwägen und auch die Gemeinschaft ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um Sicherheit zu bekommen, dann doch überschaubare Risiken einzugehen.
Ja, so spannend, haben wir schon hier so philosophische Dinge durch die Bundeswehr jetzt hier gerade aufgemacht. Okay.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Daniel Nummer. Dr. Daniel Nummer hat Biologie studiert und wie ging es dann weiter bei dir?
Studium war dann, wie gesagt, der Anfang in Mainz und mit verschiedenen Schwerpunkten über die Zeit des Studiums hinweg, aber hauptsächlich mit einem dann doch stark medizinischen Fokus im Hinblick auf Immunologie. In dem Bereich bin ich dann letzten Endes auch geblieben.
Okay, was hast du genau gemacht? Es ist ja heute ein ganz großes Thema, ne?
Ja, also natürlich hat ein Thema auch Virologie, aber ich habe hauptsächlich im Krebsforschungsbereich gearbeitet und da vor allem an den sogenannten Endothelzellen. Das sind die Zellen, die die Blutbahnen von innen auskleiden, im direkten Kontakt zum Blut stehen und somit auch Pförtnerfunktion haben für all die Metabolite und Stoffe, die im Blut durch den Organismus geschafft werden und ja, ein Stück weit auch entscheiden, welche Stoffe kommen in welches Organ.
Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, ist ja auch letztendlich die Krebsforschung auch für die Lösung der Corona-Pandemie dann letztendlich auch die Ausgangslage, also die Impfstoffe jetzt. Ist ja, glaube ich, auch, waren ja ganz andere Gebiete.
Ja, also es ist eigentlich ein ganz anderes Gebiet, aber was hier zählt, ist natürlich die Methodik, also eine Methodik, RNA zu nutzen und so zu reproduzieren, dass sie sozusagen als Impfstoff hilft mit den Epitopen, also mit den Oberflächenproteinen, die sozusagen dann angegriffen werden müssen. Da kann man vieles entleihen aus anderen Fachbereichen der Medizin und auch Biologie, Biochemie, Pharmakologie.
Okay, wo hast du gearbeitet? Bei wem? Wo?
Ich habe dann im Krebsforschungszentrum Heidelberg die Promotion gemacht, habe da auch dann noch eine Zeit lang weitergearbeitet, sozusagen in der Teamleitung als Forschungsleiter. Ja, und habe dann, ich glaube, insgesamt 5 Jahre in Heidelberg verbracht.
Ich glaube, Heidelberg ist da führend in dem Bereich, ne?
Das Deutsche Krebsforschungszentrum in der Tat, schon lange Zeit und immer noch und sicherlich auch in Zukunft eins der besten, größten europäischen Zentren, wenn es um translationale Forschung geht in dem Bereich Krebs.
Und du hast dir wieder eine Stadt mit einer hohen Lebensqualität ausgesucht.
Ja, es gab zumindest einen Fluss.
Ja? Nee, ich habe auch in der Region mal einige Zeit gearbeitet und ich fand das eigentlich, wenn man mit dem Menschenschlag zurechtkommt, eine ganz, ganz gute Gegend.
Ja, also Heidelberg, wunderschöne Stadt. Ich kann tatsächlich sagen, ich habe sogar auch da mein Herz verloren. Meine jetzige Frau damals in Heidelberg kennengelernt, also es hätte nicht besser laufen können.
Okay, perfekt. Und nach 5 Jahren dann zurückgekommen?
Genau, also nach 5 Jahren war ich dann letzten Endes wieder im Rhein-Main-Gebiet und das, also nicht direkt in Mainz, aber ich habe mir als Lebens- und Wohnort damals auch schon wieder Mainz ausgesucht, denn ich kannte ja die Mainzer und ich kannte die Stadt und habe mich da sehr wohl gefühlt. Insofern bin ich lieber gependelt innerhalb vom Rhein-Main-Gebiet und Wohnort Mainz.
Gut, machen ja total viele. Also das ist ja auch das, genau. Der tägliche Irrsinn und ja. So, jetzt bist du selbstständig. Seit wann?
Ja, angefangen hat es 2015, sozusagen wirklich, wie man sich das vorstellt, nur bei uns war es nicht die Garage, sondern bei uns war es der Keller, in dem wir uns regelmäßig ausgetauscht haben, um die Ideen zu besprechen und zu formulieren. Und ja, daraus ist dann eine GmbH entstanden, die jetzt aus Niederolm, also hier in der Nähe von Mainz, agiert und auch ein kleines Office in Zürich noch hat.
Okay, mit was beschäftigst du dich?
Mit Organisationsentwicklung. Das heißt, wir schauen darauf, wie das Organisationsverhalten gemessen und visualisiert werden kann. Das soll heißen, wie ticken die Menschen und wie gehen die Menschen miteinander um in Unternehmen.
Letztendlich greift das ja sogar nicht nur für Unternehmen, sondern es würde für alle Organisationen greifen. Ne? Es würde auch, für eine Behörde greifen. Weil
korrekt.
Eigentlich sehen wir ja da dieselben Strukturen, nur halt die Abläufe sind ein bisschen anders.
Korrekt. Das, de facto arbeiten wir auch mit Behörden oder behördenähnlichen Strukturen, genauso wie mit Unternehmen. Und es geht ja im Fokus geht es natürlich darum, dass man nicht nur ein Gefühl, sondern eine tatsächlich verlässliche Basis bekommt, die einem anzeigt, wie gut oder weniger gut man interagiert im Team, in der Gruppe und dann die Verhaltensweisen so anpassen kann, dass sie möglichst förderlich werden für das Unternehmen oder für die Erreichung der individuellen Ziele.
Wie bist du an dieses Thema gekommen? Das heißt, hast du in deiner vorherigen Arbeit gesehen, hier stimmt was nicht in den Vorgängen oder wie bist du darauf aufmerksam geworden, dass da ja vieles im Argen liegt?
Ja, also nach der Promotion habe ich viele, viele Jahre in der Industrie verbracht, also sowohl in der Diagnostik wie auch in der Pharmaindustrie und habe da natürlich unterschiedlichste Organisationen kennengelernt, unterschiedliche Organisationsformen, hatte auch das große Glück, sozusagen mich selbst weiterentwickeln zu können, angefangen vom Produktmanager bis hin zum Geschäftsleiter von Organisationen, von großen Organisationen und das vermittelt einem natürlich verschiedenste Eindrücke. Sowohl positive Erfahrungen wie natürlich auch Erfahrungen, die man dann auch nutzbar machen kann für sich, weil man weiß, okay, das will ich jetzt nicht mehr. Und insofern war das Ziel schon damals, dass man Organisationen viel stärker nicht aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich betrachten muss, sondern auch den menschlichen Faktor im Fokus sehen muss. Das war meine Erfahrung. Wenn man die Menschen versteht und mit ihnen und ihnen echtes Interesse entgegenbringt, dann wird die gesamte Organisation deutlich produktiver.
Das teile ich komplett. Ich bin aber immer wieder entsetzt, dass wir heute eigentlich immer noch nicht so weit sind, dass es überall berücksichtigt wird.
Ja, also entsetzt würde ich nicht sagen. Ich glaube schon, dass die meisten Unternehmen oder alle Unternehmen ein Rieseninteresse haben, sowohl menschlich wie auch gesellschaftlich wertvoll zu arbeiten. Der Weg dahin ist natürlich nicht immer ganz einfach, weil die operative Belastung in vielen Unternehmen oder Strukturen sehr, sehr groß ist. Und dann geht natürlich in solchen Situationen der Fokus für Führung oder auch für den Austausch unter Menschen verloren. Was man da an der Stelle immer ganz gerne nennt, sind so Wörter wie Agilität und Effizienz. Und da geht halt einiges an Zwischenmenschlichkeit verloren.
Aber meine Erfahrung ist ja gerade, wenn die Arbeitsbelastung besonders hoch ist, muss ich auf diese Faktoren ganz besonders schauen.
Ja.
Weil es genau den umgekehrten Effekt hat. Das heißt, die Zeit, die ich mir dann nehme, um da reinzugehen und zu gucken, zahlt sich natürlich auf der anderen Seite dann auch in der Produktivität aus und schafft auch oft die Situation, dass Menschen, die belastet sind, das überhaupt durchhalten.
Naja, also stell dir die Situation vor, die du vielleicht im Leben hattest oder jetzt hast, mit Sicherheit. Du hast den besten Job, den es auf der Welt gibt. Mit diesem Gefühl leben zu können, ist extrem mächtig, weil man dann natürlich auch viel produktiver, viel sinnvoller arbeiten darf und kann und damit natürlich viel Ideenreichtum mit in die Arbeit bringt, Begeisterung für das, was man tut. Umgekehrt, wenn ich mir Situationen vorstelle, wo es mir nicht so gut geht am Arbeitsplatz, weil ich mit der Führungskraft nicht gut klarkomme, weil ich vielleicht mit den Kolleginnen und Kollegen in keinem produktiven Austausch bin, dann geht viel von meiner Leistungsfähigkeit verloren, da ich mich wirklich gedanklich dann viel mit diesen Problemen für mich auseinandersetzen muss. Und das will eigentlich keiner und braucht auch keiner.
Naja, es ist ja, wenn du schon morgens mit schlechter Laune zum Arbeitsplatz kommst, ist, sag ich mal, schon ganz viel vom Tag eigentlich verloren.
Schlechte Laune morgens ist genauso wenig förderlich wie eben, wenn die Mitarbeiter, ich sage immer, wenn die Mitarbeiter abends oder nachmittags nach Hause gehen, dann ist es mir wichtig zu spüren, dass sie im Grunde genommen mit einem Lächeln nach Hause gehen. Natürlich ist nicht jeder Tag immer der größte Glücksbringer, aber dieses Gefühl zu erreichen, dass die Mitarbeiter das, was sie tun, ihre eigenen Kompetenzen bestmöglich in die Arbeit einbringen können, dass Ideen gehört werden und im Austausch dann vielleicht sogar umgesetzt werden können, das befähigt Menschen, mehr zu tun und besser zu sein, als individuell das für jeden Einzelnen ansonsten ohne Team möglich wäre.
Wie sieht das? Also ich meine, da hängt ja sehr viel auch von der Unternehmenskultur ab. Es hängt aber auch tatsächlich wahrscheinlich sehr viel von der Führungskraft selbst ab. Das heißt, wo kommt die her? Und ich merke, das hatten wir auch im Vorgespräch, es gab so diesen 70er, 80er Jahre Führungsstil. Ich sehe, er ist immer noch da und auch oft noch sehr raumeinnehmend, sage ich mal.
Ja, also natürlich ist es so, dass man sich anschauen muss, wo kommen wir eigentlich her, wenn es um die Arbeitswelt geht. Und da gab es, ich sag mal, Anfang des letzten Jahrhunderts natürlich diesen typischen Taylorismus. Also soll heißen, dieser Gedankengang, dass wir in Abteilungen arbeiten, in Gruppen, die am Fließband stehen und die eigentlich ein Ziel verfolgen, nämlich die Produktionskraft zu erhöhen. Also dann kamen viele Schritte der Technisierung, die dazu beigetragen haben, dass alles noch schneller wird und noch mehr produziert werden kann. Mittlerweile sind wir halt, um das abzukürzen, in einer Phase, die eine große Herausforderung wieder mal darstellt, weil wir jetzt feststellen, dass Menschen sinnhaft arbeiten wollen, dass Menschen sich wieder finden wollen in dem, was sie tun und es auch nicht mehr an allen Stellen akzeptieren, dass man unnötig und redundant arbeitet.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Daniel Nummer. Biologie studiert in Heidelberg, lange Zeit dort auch gearbeitet und nun ist er selbstständig in Niederolm. Dr. Daniel Nummer hier zu Gast bei Antenne Mainz.
Erklär mal, was machst du genau? Das heißt, ihr schaut euch Prozesse in einem Unternehmen an oder wie funktioniert das?
Ja, also es geht für uns geht es im Fokus um das sogenannte Organisationsverhalten. Das ist eine Theorie, die maßgeblich durch die psychologische Forschung wie auch durch die Soziologie beschrieben ist. Es geht darum, dass man jede Organisation dieser Welt in vier Bereichen gliedern kann, nämlich einmal auf der individuellen Ebene, das heißt Jobfit, also wie gut passt jemand zu den Anforderungen des Jobs mit seinen Kompetenzen, mit seinen Interessen. Dann gibt es die Team-Ebene, das heißt also, wie gut arbeiten wir zusammen, vertrauen wir uns, tauschen wir uns förderlich aus. Dann gibt es natürlich das Führungsverhalten, also wie gut kann jemand situativ seine Führungseigenschaften ausleben und dann auch dafür sorgen, dass Ziele klar sind und die Kommunikation gut laufen. Und dann die vierte Ebene ist die der Organisation, das heißt also Werte, Wertemanagement, für viele Organisationen heißt es auch Regeln. Es gibt viele Regeln, die meisten davon sind unausgesprochen und auch die müssen aber sinnvoll sein.
Okay.
Und das zu erkennen, diese vier Dimensionen zu erkennen, das ist unser Job. Dazu benutzen wir viele unterschiedliche spielerische Ansätze, Simulationen und auch Quizfragen, sozusagen ohne bestimmte Termini nennen zu müssen, eher durch die Ergebnisse oder durch die Entscheidungen, die Menschen in diesen Spielen treffen, mehr zu wissen darüber, wie gut oder weniger gut sie sich in der Situation wahrgenommen fühlen.
Unausgesprochene Regeln sind zum Beispiel?
Lange Haare sind nicht im Verkauf akzeptiert.
Okay.
Ja, also oder ja, da gibt es ja ganz viele. Also angefangen.
Also keine. Also nicht so wie bei den Beamten, die jetzt wissen, dass sie kein sichtbares Tattoo haben. Das ist jetzt dann, ja. Das ist eine klare Regel.
Ne? Ja, das ist eine klare Regel. Ich meine vielmehr die Dinge, dass wenn wir in eine neue Organisation kommen, also wir sind ein neuer Mitarbeiter oder Mitarbeiterin und kommen in ein neues Unternehmen, in dem wir vorher nicht waren, dann verbringen alle Menschen natürlich die ersten Tage damit genau zu scannen. was im Umfeld passiert. Wie benehmen sich die anderen? Wie sprechen die anderen? Wann sprechen die vielleicht auch nicht? Was ist wichtig, was ist unwichtig? Und das nehmen wir alles sozusagen im Hinterkopf wahr und passen natürlich unser Verhalten dann auch auf die Situation an. Denn ja, so funktionieren Menschen in der Interaktion.
Okay, da überlege ich schon. Es ist eigentlich schon schade, weil vielleicht gibt es ja eine unausgesprochene Regel, die lange hinterfragt gehört.
Ja, genau. Das ist ja eine der vielen Zielsetzungen, die wir dann haben mit dem Unternehmen gemeinsam. Die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben ein großes Interesse daran, die menschliche Seite des Geschäfts zu nutzen. Nicht nur die Kennzahlen oder die Bilanzzahlen, die ja häufig genutzt werden, um Unternehmen zu steuern, sondern diesen Unternehmen geht es im Vergleich dazu noch stärker um den Faktor Mensch. Ein wichtiger Punkt, glaube ich, um das verständlich zu machen, ist, jedes Unternehmen, nahezu jedes Unternehmen, gibt jedes Jahr am meisten Geld für Personal aus. Also die Personalkosten sind eigentlich treibende Kosten. Und die entscheidende Fragestellung, die man sich an der Stelle stellen muss, wie gut und effektiv setzen wir denn dieses Investment ein?
Naja, also ich weiß, da gibt es, glaube ich, horrende Summen, auch wenn ich einen guten Mitarbeiter, eine gute Mitarbeiterin verliere, ich diese Stelle gleichwertig neu besetzen muss. Das ist ein Vermögen eigentlich. Das sind schnell mal 1-2 Jahresgehälter, die man dafür drauf gibt, bis man wieder jemanden hat in der gleichen Güte.
Genau, also es gibt Studiendaten, die ganz klar zeigen, dass das bis zu 3 Jahresgehälter sein okay. können, je nach Position natürlich. Aber es sind wirklich immense Summen, die man nicht nur mit der Person verliert, sondern vielleicht auch mit den Erfahrungswerten und mit all den Prozessen, die dann danach auch noch eingeleitet werden müssen, neue Mitarbeiter zu finden, das Wissen wieder aufzubauen, das verloren gegangen ist etc. Also sind alles Kosten, die damit in Verbindung stehen. Und die dem Unternehmen die Augen öffnen sollten und die Klarheit verschaffen sollen, dass man natürlich sehr wohl und sehr gut auf die Erfahrungswerte der Mitarbeiter achten kann.
Okay, und dann Teams hast du gerade noch gesagt, das ist ja auch ein spannendes Feld, weil da hast du ja oft ganz unterschiedliche Charaktere und nimmst du dann einen raus, fluppt die ganze Leistung des Teams zusammen, ne?
Ja, also in der Tat, bei den Teamsituationen hat man ja sozusagen die klassische Situation, dass Individuen aufeinandertreffen. So. Und jedes Individuum ist natürlich ein Stück weit anders, hat andere Interessen und auch andere Erfahrungen gesammelt im Leben. Und diese Erfahrungen schon in der Schulzeit und später dann im beruflichen Leben, die bringen uns natürlich auch auf eine, ja, ich sag mal, eine gewisse Prägung. Das heißt also, wir entscheiden und nehmen so wahr, wie wir es auch ein Stück weit gelernt haben. Und das ist aber bei jeder Person anders. Und in der Teamstruktur muss natürlich wichtig sein, dass diese Rollen ein Stück weit erkannt werden und diese Rollen auch produktiv genutzt werden. Also es macht keinen Sinn, jemandem etwas überzustulpen, was eigentlich nicht zu seinen Persönlichkeitsmerkmalen passt. Zumindest nicht auf Dauer.
Na, ich hab da mal ein schönes Beispiel gehört, wo aus einem Team, da war der, ich nenne ihn mal den kritischen Frager, ja. Der wurde entfernt, weil er halt irgendwie in Meetings immer auffiel mit seinen, das geht nicht und können wir das überhaupt so machen und halt auch sehr hartnäckig und dann wurde halt irgendwann aus diesem Team rausgeholt und ab diesem Zeitpunkt funktionierte das nicht mehr.
Ja.
Weil nämlich genau derjenige da war, der immer die Schwachstellen aufgezeigt hat. Ja. Das nervt, aber kann wichtig sein.
Genau das. Und das ist sozusagen dann auch die Funktion, die wir einnehmen, wenn wir mit Mandanten zusammenarbeiten, dass wir darauf aufmerksam machen, welche Rollen überhaupt existieren, ob die Kompetenzen, die man eigentlich braucht, um das Team möglichst produktiv zu fahren oder mit dem Team produktiv arbeiten zu können, ob die dann tatsächlich auch da sind. Und dann natürlich auch darauf hinzuweisen, warum es wichtig ist, dass diese Rollen, die da existieren, auch abgedeckt werden. Und da geht es also nicht darum, jemanden zu entfernen. Nein, es geht vielmehr darum, eine Wahrnehmung dafür oder Sensibilität dafür zu schaffen, dass diese Unterschiedlichkeit einen sehr großen Wert hat für die Zielerreichung.
Ich glaube, die hohe Kunst ist bei sowas dann tatsächlich die Kommunikation hinzubekommen, dass wenn jemand kritisiert, dass es zum Beispiel nicht auf die persönliche Ebene kommt, sondern dass es auf der Sachebene bleibt. Und das sind eher die Sachen, die man wahrscheinlich dann bearbeiten muss.
Genau, und da sind dann wiederum die Führungsfertigkeiten und Fähigkeiten gefragt. Denn da muss, anders als vielleicht in der Vergangenheit, der Chef, die Chefin nicht als Superman oder Superwoman auftreten, sondern eher als Mediator, als eine Art guter Geist, der Menschen auch befähigt und ihnen zeigt oder den Weg zeigt, wie sie für sich noch besser werden können und dann auch in der Interaktion, in der Kommunikation zu anderen eine ganz andere Tragweite bekommen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Daniel Nummer. Dr. Daniel Nummer ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er möchte, dass Menschen begeistert sind bei der Arbeit und er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Lass uns über Führungskräfte sprechen.
Die Führungsrolle hat sich, glaube ich, auch verändert. Heute ist es so, dass es ganz viele Führungskräfte gibt, die haben eigentlich von der operativen Arbeit, was ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin macht, eigentlich gar keine Ahnung mehr, weil die haben oft eine höhere Kompetenz in diesem Bereich. Und früher war es aber so, dass oft der Chef aus diesem Bereich kam und es genauso beherrscht hat. Ne? Ich glaube, das ändert sich.
Ja, also natürlich die Qualifikation zur Führungskraft, die ist im dauernden Wandel. Und andere Qualitäten als noch vor 20 Jahren werden heute gebraucht. Das hat natürlich auch mit der Vernetzung der Dinge zu tun und auch viel mit der gesellschaftlichen Änderung, die stattfindet. Und dementsprechend ist es, wie gesagt, heutzutage sehr wichtig, situativ führen zu können, also sehr feine Antennen als Führungskraft zu entwickeln, die es mir erlauben, die Situation gut wahrzunehmen. Also auch die persönlichen Bedürfnisse, die Interessen, vielleicht auch die Rollen, die im Team verteilt sind. Und durch diese Selbstwahrnehmung kann ich dann auch kluge Entscheidungen treffen, wer an welcher Stelle bestmöglich eingesetzt werden kann.
Okay, feine Antennen bedeutet, dass man Stimmungen mitbekommt, Missstimmungen und eigentlich relativ früh wahrnimmt, wenn etwas nicht in Ordnung ist.
Genau, und idealerweise natürlich auch vieles, was mit Interessen und Bedürfnissen zu tun hat. Die Bedürfnisse in der Gruppe von Menschen sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich. So individuell wie die Menschen selbst, so sind auch die Bedürfnisse sehr individuell verteilt. Und da gibt es Bedürfnisse, die den Menschen besonders wichtig sind, den Personen individuell sehr wichtig. Und die sollte man erkennen und sollte sie zumindest nicht mit den Füßen treten, sondern viel mehr dazu beitragen, dass es eine gewisse Offenheit darüber gibt, welche Bedürfnisse gelten für mich. Und wenn ich dann meine kenne und ich kenne auch die Bedürfnisse meiner Kolleginnen und Kollegen oder sogar meiner Führungskraft, dann findet ein viel wertvollerer Austausch statt, weil man dann die andere Person auf eine ganz andere Art und Weise zu schätzen lernt und auch vielleicht versteht, warum sie in der einen oder anderen Situation Dinge anders sieht als ich selbst.
Jetzt komme ich ja aus dem, ich sag mal, Bereich der kreativen Berufe und uns wurde in der Corona-Zeit eigentlich mit das Wertvollste genommen, was es gibt, nämlich die Kaffeepause. Es ist wirklich wahr. Das heißt, oft sitzt du in einem Meeting, suchst irgendeine Idee für was weiß ich, ein Event oder für eine Aktion und es kommt nichts. Es kommt wirklich nur Mist im Austausch, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Eine halbe Stunde später sitzen alle entspannt dann mittags und trinken einen Kaffee zusammen und auf einmal fängt einer an, eine Idee durchzuspinnen und innerhalb von 10 Minuten ist das entstanden, was vorher krampfhaft in einem 2-Stunden-Meeting nicht nicht rauskam. Ja. Das ist natürlich, was macht man da in Corona-Zeiten, wenn die Teams getrennt sind? Das heißt, die treffen sich dann trotzdem auf einen Kaffee oder was ist die Lösung?
Ich denke sogar, dass die jetzige Situation eine gewisse Entwicklung beschleunigt hat. Und die Entwicklung muss heißen, dass man gemeinsames Arbeiten und auch die Führung von Mitarbeitern ganz anders vielleicht gestalten muss, als es noch vor kurzem der Fall war. Für die Führungskräfte heißt das maßgeblich, und das hat man, glaube ich, jetzt ein Stück weit gelernt, dass man auch Kontrolle abgeben muss. Und das ist nicht so ganz einfach, weil in der Vergangenheit hat sich eine Führungskraft nicht gerade die größten Lorbeeren verdient, wenn er Kontrolle abgegeben hat. Und umgekehrt für die Mitarbeiter ergibt sich jetzt die Situation, dass man eine gewisse Flexibilität gewinnt, vielleicht auch sogar durch diese Situation eine gewisse Kreativität und Lösungsfindungskompetenz, die tatsächlich auch viele Potenziale hat fürs Unternehmen selbst. Denn wenn ich diese Ideen und das Ideengut der Mitarbeiter bestmöglichst erkenne und dann auch einsetzen kann, dann werde ich, wie man so schändlicherweise sagt, agiler auch gedanklich und kann mich als Unternehmen viel schneller weiterentwickeln. Ich werde letzten Endes als Unternehmen veränderungskompetent und darauf kommt es derzeit sehr stark an.
Naja, tatsächlich, du sagst, die Kontrolle, die ist letztendlich im Homeoffice komplett weg. Das heißt, ich kann natürlich irgendwelche Fixpunkte vereinbaren, aber letztendlich kann ich mich nur noch am Ergebnis orientieren.
Wunderbar. Ja, denn im Grunde genommen kommt es ja genau darauf an. Also es kommt darauf an, dass die Führungsmannschaft oder Frauschaft sehr klar definiert, wo wollen wir eigentlich hin und warum wollen wir dahin. Und dann muss man im nächsten Schritt dafür sorgen, dass jeder das versteht, warum wir das so tun und wie wir das tun wollen. Und dann kann natürlich jeder sich und seine eigenen Kompetenzen einbauen an den Stellen, wo man bestmöglichst zum Gelingen des Projekts beitragen kann. Und da ist es absolut nicht notwendig, jeden Tag einen Mitarbeiter zu kontrollieren, sondern da geht es vielmehr darum, zu begleiten und an den Stellen zu unterstützen und zu helfen, wo der Mitarbeiter Hilfe braucht. Andererseits mich aber auch darauf zu verlassen, dass er mit eigenen Ideen, wahrscheinlich immer ein Stück weit anders, als ich es tun würde, aber mit eigenen Ideen vielleicht auch zum Ziel kommt. Und darauf muss ich mich auch verlassen.
Ja, aber das ist doch ideal jetzt aus meiner Sicht, wenn man den Weg gar nicht sieht, wie der Mitarbeiter dahin kommt, ist es doch perfekt. Weil dann kann man sich als Führungskraft vielleicht in diese kleinteiligen Geschichten gar nicht reinarbeiten, weil man kriegt sie gar nicht mit.
Nee, man sollte es auch nicht. Ja? Also mein Eindruck ist tatsächlich immer so, dass die meisten Führungskräfte leider Gottes, und das hat nichts unbedingt mit den Führungskräften zu tun, sondern mit dem, man könnte sagen mit dem Hamsterrad, vielleicht 10-20% der Zeit haben, um zu führen. Die restliche Zeit sind sie eingebunden in Aufgaben und in operativen Projekten. Und ja, teilweise auch stark überladen mit diesen Projekten und dementsprechend verlieren sie natürlich auch ein Interesse und überhaupt die Möglichkeit, zeitlich sich um echte Führungsthemen zu kümmern. Und das ist eine Situation, die natürlich über einen längeren Zeitraum nicht besonders förderlich ist, weil dann die Multiplikatoren im Unternehmen, nämlich die Führungskräfte, nicht mehr das tun, wozu sie eigentlich da sind.
Jetzt drehen wir ja dieses Ding, ich glaube, wir drehen in vielen Bereichen das Homeoffice, das drehen wir nicht mehr zurück. Ich glaube, das ist jetzt draußen, oder?
Ja, also es ist jetzt, denke ich, klar, dass auch die Mitarbeiter, die jetzt nach Corona zurück ins Office kommen oder ins Büro oder wo auch immer sie arbeiten, in welchen Situationen, schon auch gesehen haben über eine lange Zeit, dass es auch so funktioniert und vielleicht sogar besser für den einen oder anderen funktioniert als noch vor Corona. Und dementsprechend hat sich auch eine Erwartungshaltung ergeben und die finde ich auch sehr positiv, dass Mitarbeiter auch erwarten, dass ein Unternehmen ermöglicht, flexibel arbeiten zu dürfen. Und da gehört ja nicht nur das Homeoffice dazu.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Daniel Nummer. Homeoffice, das war gerade Thema im Gespräch mit Dr. Daniel Nummer. Und damit geht es auch gleich weiter hier im Talk bei Antenne Mainz.
Ich meine, da gibt es ja Beispiele, das heißt, man hat dann irgendwann einen fixen Präsenztag in der Woche, der steht fest. Da sind dann irgendwie viele da oder die meisten und ansonsten wird das wahrscheinlich sehr, sehr freizügig gestaltet, oder?
Ja, ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass jede Organisation, je nach dem eigenen Bedarf, also das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich im produzierenden Gewerbe bin, da kann ich nicht einfach ins Homeoffice gehen, wenn ich am Produktionsband stehe. In anderen Bereichen gibt es da deutlich mehr Flexibilität. Wichtig ist, dass man die individuelle Situation betrachtet, sich das gut anschaut und dann für sich in der Situation auch entscheidet, welches hybride Modell man da fahren kann. Und da gibt es also nicht diese One-Fits-All-Lösung, sondern es geht tatsächlich darum zu schauen, was sind denn unsere Bedürfnisse, wann wollen wir uns treffen, wozu müssen wir uns treffen, um uns auszutauschen. Es ist ganz wichtig, dass man nicht nur im Homeoffice sitzt, das sage ich auch, weil Menschen im Austausch sein müssen und die müssen sich auch persönlich sehen und kennen und spüren im Umgang. Das sind alles ganz, ganz wichtige Elemente für langanhaltend zufriedene Mitarbeiterschaft.
Naja, weil die Tools, also ich meine, die sind ja alle klasse, eine Videokonferenz spart eine lange Fahrt und ist dem eigentlich immer vorzuziehen, aber nichtsdestotrotz, ich bekomme nicht unbedingt mit, ist der jetzt schlecht drauf auf der anderen Seite. Das sind Sachen, die kann man halt in der Situation gut überspielen und dafür brauchst du halt das echte Erlebnis, um jetzt zu sagen, hier stimmt was nicht.
Genau, also wirklich mal von Zeit zu Zeit zusammenzukommen, um auch genau diese Dinge zu spüren, was dem anderen wichtig ist, was sind die Bedürfnisse, wie kann man die bestmöglichst mit integrieren in die gemeinsamen Überlegungen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Menschen müssen von Zeit zu Zeit auch wirklich mal zusammensitzen.
In welche Unternehmen und Organisationen geht ihr? Was sind das für welche Größenordnung?
Ja, das Interessante für uns ist, dass wir tatsächlich ein sehr breites Spektrum haben, denn wir kümmern uns ja nicht um bestimmte Industriezweige, sondern vielmehr um den Faktor Mensch. Und Menschen arbeiten in vielen Organisationen und dementsprechend ist es wichtig, dass wir eigentlich einen sehr breiten Überblick haben über das, was kleinere Unternehmen, also gerade auch im Mittelstand, sind wir sehr, sehr aktiv, weil die ein sehr großes Bedürfnis auch häufig haben, zu überlegen, wie gehe ich jetzt mit diesen ganzen neuen Herausforderungen um? Was bedeutet Transformation und Digitalisierung, Agilität? Was sind das alles für Begriffe? Was muss ich tun als Unternehmer, um in meinem, ich sag mal, kleineren Unternehmen aktiv zu werden, ohne einen Fehler zu machen und ohne horrende Investitionskosten akzeptieren zu müssen? Und das ist auch ein Fokus für uns im Markt, ja, dieser Mittelstand. Allerdings arbeiten wir genauso gut auch mit Konzernstrukturen.
Jetzt gerade in einem kleineren Unternehmen, da ist es ja eigentlich besonders schlimm, wenn ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ausfällt, weil die ja viel, viel mehr Macht im Verhältnis zu einer großen Organisation.
Ja, ich würde nicht sagen, viel mehr Macht.
Oder viel mehr auswirkt.
Ja, also man umso weniger Mitarbeiter, umso mehr muss man sich natürlich auch ein Stück weit verlassen auf die Individuen, die da sind und die dann ihre Arbeitskraft da auch einbringen. Es ist dann aber noch entscheidender und deshalb sind halt eben kleine Unternehmen und Mittelständler besonders in unserem Fokus, weil es ist halt mit weniger Mitarbeitern natürlich noch wichtiger, diese Themen der Führung und der Wahrnehmung der Organisation im Fokus zu behalten. Damit kann ich das Unternehmen tatsächlich wahnsinnig schnell und ohne große Kosten zu einer ganz anderen Produktivität bringen. Und gleichzeitig, das will ich nochmal separat äußern, was ganz wichtig ist. Also es ist definitiv möglich, dass man produktiver wird und gleichzeitig zufriedener. Also es ist machbar.
Okay. Und ich glaube auch erstrebenswert.
Ja, also in unseren Augen ja.
Ja, nein, ich glaube für jede Seite. Wie funktioniert das? Das heißt, wenn ein Unternehmen sagt, ich brauche jetzt eure Hilfe, das heißt, ihr kommt und setzt euch mit rein und schaut euch die Prozesse an oder wie kriegt ihr das Gefühl?
Also wir nutzen da tatsächlich eine Verbindung von technischen Hilfsmitteln und gleichzeitig auch der persönliche Austausch. Am Anfang nutzen wir tatsächlich spielerische Elemente, also Simulationen. Wir geben Alltagssituationen vor und schauen, wie bestimmte Menschen und Führungskräfte in diesen Situationen entscheiden würden. Und auf Basis ihrer Entscheidung bzw. auf Basis ihrer Antworten können wir sehr fein raus identifizieren, was sind eigentlich die Themen, die dieses Team oder diese Organisation treiben, was sind die Treiber und was sind die Barrieren, die es gibt. Und aus diesem Bild, das wir dann zusammenfassen fürs Unternehmen, können wir auch erkennen, was sind die Handlungsvorschläge, um möglichst produktiv und zufrieden arbeiten zu können. Und dann helfen wir sozusagen in dem persönlichen Austausch bei der Umsetzung. Also wie kann die Umsetzung aussehen in individuellen Teams, aber auch in der gesamten Organisation?
Was ist es einfacher, in einem Mitarbeiter zu helfen oder einer Führungskraft?
Ja, also ich denke, das ist immer sehr, sehr individuell zu betrachten. Da würde ich jetzt nicht sagen, das eine ist schwieriger oder einfacher. Ganz wichtig ist die Selbstreflexion. Also egal, mit wem man spricht, ist es ganz wichtig, dass man den richtigen Kanal am Anfang findet, um einen Rapport aufzubauen. Das heißt also eine Kommunikationsebene, die beide verstehen, sowohl der Sender wie der Empfänger. Und die es auch klar macht, dass wir da keine Tests machen, sondern das ist ja alles anonym. Das heißt, kein Mitarbeiter muss befürchten, dass diese Ergebnisse und auch die Feedbacks, die gegeben werden, an Chefs oder an Vorgesetzte weitergehen.
Sondern ist auch keine Bewertung, sondern nee. Es ist einfach den Punkt zu finden, wo man steht.
Genau, es ist wie ein Stimmungsbarometer, das am Anfang eingesetzt wird, aber dann auch kontinuierlich als Puls, sozusagen als Smartwatch für Unternehmen. Also wir messen immer wieder in regelmäßigen Abständen den Puls des Unternehmens und geben dann auch Hinweise darauf, welches Organ ist gerade etwas übertaktet, welches Organ wird vielleicht zu wenig mit Sauerstoff versorgt. Und das alles im Hinblick auf die Funktionalität des gesamten Organismus. Ja, und ich denke, jedem muss klar sein, ich kann viele Organe haben, die optimal funktionieren, aber es reicht für den Organismus aus, wenn ein Organ über längere Zeit starke Belastungen hat und vielleicht erkrankt, dann ist das für den gesamten Organismus schädlich.
Das ist ein schönes Bild, weil ich glaube tatsächlich, dass ja viele Unternehmen auch in der Digitalisierung Probleme haben, aber das Geschäftsmodell läuft noch ziemlich gut und man dieses eine, sage ich mal, Organ, das weit unten vielleicht irgendwo in der Ecke liegt, dass man das noch gar nicht so mitbekommt. Und ich glaube, das ist eine hohe Kunst, das früh zu erkennen.
Ja, man muss da sehr fair bleiben. Und natürlich ist es für die Geschäftsführung und für die gesamte Führungsmannschaft in Unternehmen nicht einfach. Ja, es gibt große operative Herausforderungen, im Grunde genommen die Geschäftsprozesse treiben die Menschen, die im Unternehmen arbeiten. Und dann soll ich aber gleichzeitig noch sehr wohl wahrnehmen, was da alles mit den Menschen passiert. Ich soll ein echtes Interesse haben, ich soll Menschen anleiten, ich soll sie fördern, ich soll sie auch gleichzeitig fordern. Also sprich, das ist schon...
Und selbst noch in der Balance bleiben.
Korrekt. Und noch gut gelaunt sein. Genau. Und das ist natürlich eine komplexe Situation und weil wir das wissen, genau deshalb haben wir versucht, dieses Frühwarnsystem so aufzubauen, dass im Grunde genommen das irgendwo im Hintergrund läuft, keiner das so wirklich eigentlich mitbekommt, aber diese spielerischen Funktionalitäten dafür sorgen, dass die Mitarbeiter das gerne machen und neugierig sind, was als nächstes passiert und wir aber gleichzeitig dadurch auch bestimmte Stimmungsbilder abbilden können, die dann das Unternehmen und das Miteinander vor allem positiv gestalten.
Woran erkenne ich das denn in meinem Unternehmen, dass ich eure Hilfe vielleicht brauche?
Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Facetten. Wenn ich feststelle, dass bestimmte Teams effektiver arbeiten als andere, wenn ich feststelle, dass es Konflikte gibt in bestimmten Situationen, wenn ich feststelle, dass der Prozess irgendwie gar nicht so in der Geschwindigkeit läuft, wie ich es mir vorstelle, wenn es immer wieder, ich sag mal, eine unzureichende Interaktion zwischen Führungskräften und Mitarbeitern gibt, dann sind das alles Symptome, die mich hellhörig machen.
So, wenn ich das so gerade höre, dann glaube ich, dass ihr noch verdammt viel zu tun habt.
Ja, wir haben sicherlich noch viel zu tun, aber es macht auch großen Spaß, auch wenn wir viel arbeiten, macht es großen Spaß, weil man einfach Effekte sieht, dadurch, dass es diese Pulsmessungen gibt. Sie sehen ja auch die Unternehmen, was tatsächlich in einem Zeitraum von einem halben Jahr passieren kann und passiert ist. Das heißt also, wir haben die schöne Situation, dass wir uns selbst quasi bewerten. Also nicht wir uns, sondern die Mitarbeiter bewerten das, was Predictarmee tut. Mhm. Und dementsprechend ist es eine sehr authentische und ehrliche Situation. Keiner macht dem anderen was vor, sondern die Mitarbeiter sagen am Ende, ob das, was da als Handlungsvorschlag rausgekommen ist, auch gut war.
So, erklär mal den Namen des Unternehmens.
Ja, ich bin ein großer Freund von Latein.
Ja, das habe ich gerade gehört, deswegen frage ich nach.
So kam dann die Idee tatsächlich über Predictor, also prädiktiv zu sagen, wie sich eigentlich eine Organisation weiterentwickeln soll, um produktiv zu sein und auch zufrieden miteinander arbeiten zu können. Daher kommt dieser Wortstamm Predictor.
So, und in Kürze sprichst du auch noch zu dem Thema.
Genau, also wir machen natürlich verschiedenste Veranstaltungen in Deutschland, Schweiz, Österreich, aber wir haben jetzt bald, Gott sei Dank, nach Corona auch wieder die Situation, live zu sein.
Wow.
Und das wird natürlich ein tolles Erlebnis, wenn man endlich wieder mit Menschen zusammen Dinge diskutieren kann. Und da wird gemeinsam mit dem BVMW, also dem Verband für mittelständische Wirtschaft, wird eine Veranstaltung am 13. Juli stattfinden, und zwar im The Pier, ein wunderschöner Veranstaltungsort in der Mitte, im Herzen von Mainz, auf der Großen Pleiche. Und da sind wir natürlich schon gespannt, weil das sehr interaktiv wird. Also es wird keine Frontalbeschallung.
Und das, dein Thema ist dann das, was wir jetzt hier heute gehört haben?
Es geht tatsächlich um das Organisationsverhalten. Ich mache das aber nicht alleine, sondern wir haben natürlich auch Partner, die da ganz wichtig sind. Zum Beispiel den Professor Bernd Bahnke von der Uni in Reutlingen, genauso wie der Dr. Hannes Lutz. Also Hans-Jürgen Lutz ist ebenfalls mit Bernd Bahnke dafür zuständig, Wertemanagement aufzubauen in Organisationen. Das heißt, wir arbeiten ziemlich stark mit ihnen zusammen, wenn es um die Werte und die Normen in Organisationen geht. Dann gibt es noch andere, wie zum Beispiel...
Werte ist ein ganz starkes Thema. Das ist tatsächlich, das erlebe ich immer, dass wenn Unternehmen so einen eigenen Wert definiert haben, auch es vielleicht sogar gemeinschaftlich geschafft haben, den zu definieren, dass das schon reicht, dass dort anders gearbeitet wird.
Ja, korrekt. Und Werte ist sozusagen, kann man verstehen, als die umgekehrte Pyramide. Also wenn die Werte in der Pyramide zu finden sind, dann an der Spitze, und zwar auf der umgekehrten Pyramide. Das heißt, wenn die Pyramide ins Wanken kommt, weil sie auf der Spitze steht, dann ist das die Situation, wo Werte besonders wichtig sind. Und man kennt ja auch viele größere Unternehmen, die vielleicht in den letzten Jahren auch massive Probleme mit Wertemanagement hatten. Und da sieht man, wie gefährlich das sein kann. Nee. Neben dem Thema Werte ist auch das Thema der individuellen Passung von Mensch und Aufgabe wichtig. Das wird diskutiert über die Sina Stübig und die Maike Micha. Das sind beides Wirtschaftspsychologinnen, die da für uns eine große Rolle spielen und mit denen wir da sehr, sehr stark interagieren. Die Marina Nedwedek-Sachs ist ihres Zeichens Expertin in dem tatsächlichen Führungsbereich, also wie baut man gute Führung auf, wie bringt man das zu einer guten Performance. Und darüber hinaus ist dann auch noch der Lutz Happig dabei. Der Lutz Happig ist zuständig dafür, wie Teams dann miteinander interagieren und wie man High-Performance-Teams generiert. Also es sind natürlich Teams, die stark sind im Interagieren und im Kommunizieren und dass die Rollenverteilung auch klar ist.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Daniel Nummer. Über das Berufliche habe ich viele Gespräche mit Dr. Daniel Nummer geführt. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
Spannende Einblicke. Und du malst dann zum Ausgleich?
Oder? Ja, wenn ich darf und kann, dann male ich tatsächlich am liebsten mit den Kindern mittlerweile. Ich habe 2 Kinder, 7 und 8, das genieße ich manchmal, wenn man gemeinsam mit denen malen kann. Da entstehen auch immer ganz tolle neue Bilder.
Okay.
Und malen ist sicherlich immer ein guter Ausgleich. Ansonsten natürlich dann, wenn es geht, auch mal ein bisschen rauskommen in die Natur, das ist mir ganz wichtig.
Ja, 7 und 8, das heißt, ihr seid auch mit Homeschooling beglückt worden.
Oh ja, ja, ich muss an der Stelle ehrlich sein, natürlich war hier hauptbelastet war meine Frau in dem Moment, aber dieses Homeschooling war auch das, was ich mitbekommen habe, nicht ganz einfach und keine einfache Zeit. Ich will sagen, wir sind da noch relativ wenig belastet, aber wenn ich mir vorstelle, wie viele Familien es gibt, die vielleicht nicht viel Raum haben und vielleicht keinen Garten und keinen Balkon und gleichzeitig all das gewährleisten müssen, was da verlangt wird, dann ja, war es tatsächlich so, dass an vielen Stellen ich Mitleid hatte.
Also ich habe sehr viel über Schule gelernt und ich glaube zum Beispiel, ganz viele schulische Organisationen hätten auch eure Hilfe gebraucht, ja. Weil du da einfach gemerkt hast, viele sind nicht aufgestellt und diese neue Situation. Also ich habe da echt viel, viel Überforderung gesehen.
Oh ja, ja. Also es ist tatsächlich eine Phase jetzt, in der wir viel lernen. Ich hoffe natürlich auch für alle Beteiligten und vor allem für die Jugend in unserem Land, dass gerade das Bildungssystem hier nochmal an vielen Stellen überdacht wird und natürlich auch die Digitalisierung mit eine Rolle spielen muss im Umgang von Wissensvermittlung und ja auch Befähigung. Nicht nur, es geht ja nicht nur um das Wissen, sondern es geht ja darum, dass man die jungen Menschen und auch ältere Menschen befähigt, Dinge gut tun zu können.
Naja, und wir müssen halt aufpassen, wir hatten ja das Campus vorhin Mainz, das schöne Gelände, das Feeling, das da herrscht, wenn ich jetzt an die Studierenden denke, die tatsächlich dieses Erlebnis während ihres Studiums nicht hatten, das ist ja auch etwas, was dir im ganzen Leben fehlt, ja? Also du baust dir im besten Fall ein Riesennetzwerk auf mit ganz vielen Leuten, die im Idealfall auch verstreut in der Welt, in Unternehmen oder in irgendwelchen Stellen sitzen, mit denen man halt auch später Kontakte pflegen kann.
Wir sehen das jeden Tag. Wir arbeiten auch sehr viel mit Werkstudenten gemeinsam im Team und kriegen dadurch natürlich sehr nahbar mit, welche Belastung da auch teilweise dahinter steckt. Also auch eine gewisse Unzufriedenheit, die natürlich dadurch zustande kommt, dass man gar nicht weiß, wie das jetzt nächstes Semester aussieht und wie es weitergeht. Und auch relativ wenig, wie du sagst, relativ wenig Möglichkeiten hat, überhaupt in den Austausch zu gehen. Also auch da, wenn die Zwischenmenschlichkeit da fehlt, ist es eine ganz, ganz wichtige Facette. Vielleicht so genau sogar in dem Alter, in dem man dann im Studium ist, hat das eine besondere Bedeutung. Und ja, das nicht haben zu können, ist auf jeden Fall ein Riesenverlust. Und ich hoffe, dass wir ganz schnell wieder back to normal kommen.
In der Schweiz wart ihr auch aktiv?
Ja, wir sind auch in der Schweiz aktiv.
Muss man in der Schweiz dann auch eine andere Antenne haben für Unternehmen?
Also es ist eigentlich so, dass man in jeder Region, in jedem Land natürlich unterschiedliche Gepflogenheiten hat. Das ist doch ganz klar. Also das hat jetzt nicht mit Ländern alleine zu tun, sondern auch in jeder Region ist irgendwie die Gepflogenheit eine andere und auch in jedem Unternehmen. Das Gute ist, dass das für uns zunächst mal eine untergeordnete Rolle spielt, weil wir ja immer selbst die Organisation befragen. Das heißt, wir geben keine, ich sag mal, festen Leitplanken vor und sagen, was ist gut und was ist schlecht, sondern wir schauen uns die Situation okay. an und schauen, was wird denn als positiv wahrgenommen und was wird als Situation wahrgenommen, die eher eine Barriere darstellt. Und aufgrund dessen, dass sozusagen die Menschen aus der Organisation dieses Bewerten durchführen, haben wir nicht das Problem, dass wir da sagen können, okay, wir müssten da was komplett anders machen, sondern wir arbeiten tatsächlich auf Basis der Wahrnehmung von den Leuten, die jeden Tag die Prozesse verantworten.
Ich überlege gerade, das ist ja also bei Schweiz, man denkt da so an die ganzen Vorteile, ein paar davon sind ja auch durchaus Realität. Manche Sachen gehen da langsamer, auch die Sprachbarriere ist da, aber du hast natürlich recht, wenn du eine große Organisation mit Niederlassungen, die wird in Mainz ganz anders funktionieren als in Hamburg.
Ja, und es ist außerdem schön. Also wir arbeiten ja viel mit unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Ländern zusammen und gerade die Schweizer Freunde sind mir da sehr lieb, weil da macht man natürlich, du sagst so schön, Vorurteile, aber gerade zwischen den Deutschen und den Schweizern ist das natürlich auch, wenn man sich gut kennt und wenn man das nicht in den falschen Hals bekommt, dann ist das auch eine sehr lustige Situation und wenn man das nicht übertreibt, dann fördert das die Freundschaft.
Was ich immer besonders lustig finde, weil dadurch, dass wir uns mit den Schweizern verständigen können, denken wir, dass wir eine Sprache sprechen. Das ist aber nicht so.
Nee, also ich merke auch regelmäßig, dass wir tatsächlich nicht eine Sprache sprechen. Wenn das Schweizerdeutsch dann relativ schnell fließt, dann muss ich mich leider auch ausklinken. Im Regelfall komme ich ganz gut mit, aber ja, natürlich nicht vergleichbar mit jemandem, der die Sprache spricht.
Und tatsächlich haben die massive Probleme mit dem Hochdeutschen. Das heißt, wenn wir Hochdeutsch mit denen reden und zu schnell, haben die auch keine Chance.
Ja, und so ungefähr ist es ja auch in vielen Organisationen. Die sprechen zwar die gleiche Sprache, aber irgendwie kommt die Botschaft beim Empfänger nicht an.
Ja, ich glaube, das ist aber tatsächlich eins der Grundprobleme, das wir Menschen immer haben, weil du musst einfach gucken, ist das, was ich gesagt habe, wirklich so, wie ich es gemeint habe, angekommen.
Genau, und da gibt es aber verschiedene ganz einfache Mittel und Methoden, wie man das eben auch für sich sicherstellen kann, dass es tatsächlich so ist. Denn es wäre ja schade, wenn wir alle viel reden und keiner es versteht.
Ja, ja, ich glaube, man muss sich das immer wissen. Wenn du zu 20 Leuten eine Botschaft sendest, dann hast du 20 unterschiedliche Dinge, die angekommen sind.
Ja, genau.
Und da musst du halt Methoden finden, um sicherzustellen, dass es möglichst bei allen auch so ankommt, wie es gemeint war.
Das Einfachste dabei ist Fragen.
Genau.
Fragen und wiederholen.
Ja, aber das sind auch schon wieder bei Unternehmenskultur. Ne? Das ist natürlich, da musst du eine offene Kultur haben, dass gefragt werden darf, dass Fehler genannt werden dürfen. Das sind auch so Geschichten, die ich immer wieder so sehe, wo dann Sachen, wo man kopfschüttelnd ist, wo Fehler irgendwie vertuscht werden. Das sind natürlich auch Sachen, die heute gar nicht mehr gehen eigentlich.
Ja, also es gibt natürlich viele, viele Dinge, die damit zu tun haben, dass man sich vielleicht peinlich berührt fühlt oder dass man natürlich will jeder von uns eine bedeutende Rolle spielen. Ja, also wir wollen uns als Menschen, egal ob wir besonders fleißig sind oder ob wir eher zu den Faulen gehören, das hat alles seinen eigenen Reiz und bringt auch wahnsinnig viel Stärke mit ins Unternehmen, denn ich sag mal, nicht all das, wo wir glauben, sei jetzt positiv oder negativ fürs Unternehmen, ist tatsächlich positiv und negativ, sondern es ist diese Kombination, diese Mischung, die es dann ausmacht und das kann man wahrscheinlich viel stärker nutzen, als es derzeit getan wird.
Das ist ein schönes Beispiel, was du gerade bringst. Du benutzt den Begriff Faulheit. Ich habe erlebt, dass Menschen tatsächlich, die sag ich mal, eine bequeme Art haben zu arbeiten, manchmal furchtbar kreativ sind.
Natürlich.
Weil sie einen Lösungsweg finden, an den hätte ich niemals gedacht.
Natürlich, denn die haben ja ein grundsätzliches Interesse daran, die Dinge nicht einfach abzuarbeiten und so zu tun, wie das Fließband es vorgibt, sondern die machen sich eher Gedanken, wie kann ich noch weniger arbeiten, und damit sind sie automatisch schon in dem Modus, dass sie versuchen, Prozesse abzukürzen. Ja? Und das ist genau der Punkt, du hast ein wunderbares Beispiel jetzt gerade getroffen, das ist genau der Punkt, wo wir dann viel auch mit den Führungskräften und den Unternehmen daran arbeiten, dieses Selbstverständnis auch zu entwickeln. Ja, also zu wissen, es ist nicht immer alles wichtig, dass man alles bewertet, sondern man muss es wahrnehmen und man muss auch sich die Frage stellen, wie kann ich das möglichst effektiv einsetzen? Und da hat wirklich jeder von uns eine eigene Rolle. Diese Rolle, die springt auch manchmal zwischen Arbeit, Familie, Freunde, Bekannte. Wir haben da alle unsere Rollen, die kennt auch jeder. Jeder von uns weiß im Hinterkopf, dass es so ist. Wenn das Unternehmen das viel stärker einsetzen würde, erkennen würde, welche Rolle spiele ich denn gerne, dann kann ich auch als Mitarbeiter meine Fähigkeiten perfekt einbringen und dann werde ich, wir hatten es schon, mit hoher Wahrscheinlichkeit abends die Firma verlassen und werde lächeln.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Daniel Nummer. Dr. Daniel Nummer, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Begeisterung bei der Arbeit, die Organisation verbessern, die Arbeitswelt besser machen, das alles ist Thema hier im Talk bei Antenne Mainz.
Dann kommen wir langsam zum Schluss. Wir sind aber wieder bei dem Problem, dass man auch dann manche Leistungen nicht mehr vergleichen kann. Weil wenn Menschen mit verschiedenen Lösungsansätzen drangehen, dann kommen sie auch zu verschiedenen Wegen und zu einer verschiedenen Arbeitszeit, obwohl sie dasselbe machen, ne?
Ja, also da ist natürlich, das ist eine große Herausforderung, auch gerade in der jetzigen Zeit. Denn es geht ja darum, dass, also wir leben ja nicht im Schlaraffenland, wenn wir zur Arbeit gehen, sondern es muss ja klare Regeln geben und es gibt auch klare Ziele. Und dafür benötigen wir, um diese Ziele zu erreichen, benötigen wir Leitplanken. Ja, und die Führungsmannschaft ist dafür da, diese Leitplanken vielleicht ein Stück weit zu definieren, auch klar zu machen, warum diese Leitplanken Sinn machen, also dass das der Weg ist, den wir verfolgen wollen, nicht nur um das Was zu erreichen, sondern auch eine Antwort auf die Frage zu haben, wie wir es erreichen wollen. Also Strategie, Taktik und dann operative Umsetzung, das muss sozusagen Hand in Hand fließen. Die Herausforderung ist das, sozusagen ja, den Reifen zu wechseln während der Fahrt. Ja, denn wir haben in den Unternehmen immer wieder den Einblick, dass da viele Dinge gleichzeitig passieren, viele Projekte gleichzeitig laufen, die Belastung ist relativ hoch. Und jetzt kommt es halt eben darauf an, dass man ein strukturiertes System nutzt, um diese menschliche Seite des Geschäfts nicht aus den Augen zu verlieren, sondern ganz im Gegenteil, sie noch stärker zu nutzen, um dann auch die Zahlen zu erreichen, die man sich vorgestellt hat.
Ist dann Homeoffice vielleicht auch bei diesen Geschichten die Lösung, dass einfach, ich habe zwei Mitarbeiter, die sitzen an unterschiedlichen Stellen, arbeiten das unterschiedlich ab, kommen aber zu ihrem Ziel, aber sie können sich dadurch, dass sie es eigentlich nicht mehr richtig sehen, auch nicht mehr vergleichen. Ist das eine Chance?
Es ist in jedem Fall eine große Chance. Ich denke, wir müssen für uns natürlich viele Dinge noch lernen im Austausch. Aber ich denke, viele haben auch jetzt in den letzten Monaten gelernt, dass man sehr viele Dinge ohne Probleme über Video, Telefonie und andere Mittel sehr, sehr gut abbilden kann. Teilweise sogar vielleicht noch effizienter, weil man nicht im Stau steht.
Also, ja, oder jemand auch zu der Zeit arbeitet, wo er leistungsfähig ist.
Genau.
Also das heißt, diese festen Arbeitszeiten sind ja nicht für jeden gemacht. Ja, ja. Das ist, es gibt
Es ist ein Kontrollmechanismus letzten Endes. Ja. Die Unternehmen, wie gesagt, kommen aus, wir alle kommen ja aus gesellschaftlichen Strukturen, wo diese Kontrolle, wenn man am Fließband arbeitet, auch eine besondere Bedeutung hat. Denn man muss ja,
wir haben sie aus dem Schulsystem eigentlich schon, ja.
Ja, ja, also man muss ja natürlich dann gewährleisten, dass bestimmte Zwischenprodukte vielleicht zu dem Zeitpunkt auch da sind und fertig sind, weil ansonsten funktioniert die restliche Produktionskette nicht. Jetzt ist aber vieles von dem schon technisiert. Das heißt, jetzt braucht es in Zukunft Menschen, die sehr fein wahrnehmen, was in der Umgebung passiert, also die eine gewisse Sensibilität dafür haben, wie bestimmte äußere oder innere Einflüsse genutzt werden können und was vielleicht auch Gefahren sind. Und dann brauchen wir Menschen, die in dieser Komplexität auch denken können, also auch eine neue oder stärker werdende Qualifikation, die man da braucht. Und zum Schluss brauchen wir natürlich Leute, die dann auch die Umsetzung lenken und verantworten, also die sich dann auch darum kümmern, dass tatsächlich was passiert.
Ich danke dir für die Einblicke. Wer jetzt noch etwas über dich wissen will, über das Unternehmen, wie findet man dich?
Ja, am einfachsten in der heutigen Zeit sind mir immer persönliche Gespräche. Das kann man tun, indem man uns telefonisch erreicht oder auch einfach vorbeischaut. Wir sind Adresse wie auch Telefonnummer und sonstige Daten findet man über www.predictarmee.de.
Und auch die ersten Informationen, wenn man möchte.
Genau, also vielleicht die ersten Hinweise darauf, dass man noch mehr Fragen stellen möchte.
Ich danke dir für das Gespräch.
Ich danke dir, besten Dank.
Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de.
Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.